Ja, einen schönen guten Morgen. Ist schon ansprechend, euer Hunger nach dem Worte Gottes, das auch vorgelesen wird im Zuge der Passionszeit, 1. Mose 22. Eine Frage: Wie oft wird Moria in der Bibel erwähnt? Weil wir haben es ja nicht, 1. Mose 22, Vers 2, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere mir im Lande Moria auf dem Berge, den ich dir zeigen werde. Bekannt. Kommt übrigens das Wort Liebe das erste Mal vor, und wenn ein Wort in der Bibel das erste Mal vorkommt, ist es sehr oft auch der Schlüssel, und dann, den du lieb hast, opfere ihn mir. Und der Herr bringt das ja dann eigentlich zu dem richtigen Höhepunkt in Johannes 15. Niemand hat größere Liebe, denn der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Liebe heißt geben. So definiert es die Bibel. Die Welt definiert es natürlich anders. Heute nehmen und statt Erbauung wirkt dann Zerstörung. Also habt ihr noch einen Vorschlag, wie oft das Wort vorkommt? Ja, 2. Chroniker, Kapitel 3, Vers 1. Und Salomo begann, das Haus des Herrn zu bauen, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Das sind die zwei Stellen. Und der Berg Moria hat drei Ausläufer, wie die Finger einer verstümmelten Hand, Bethesda, Gareb, Golgatha. Und 2000 Jahre nach Abraham, und jetzt ungefähr 2000 Jahre zurück, stand er ein Kreuz, und da wurde die Schuld dieser Welt getilgt. Und das ist eigentlich unsere wichtigste Botschaft, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Da war ich wirklich dankbar, dass in Idea der Heinrich Sterksen von der Bibelschule Bonn wegen der Ukraine gesagt, das Problem ist eben die mangelnde Gottesfurcht, dass wir von Gott getrennt ist. Und er hat auch diesen Satz gebracht, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, weil das wird ja heute kaum noch gebracht. Gott ist, uns erzählte mal Barzani, also entschuldige, es ist alles noch nicht das Thema, es ist der Beginn, der Anfang, der Einleitung. Ich schweife ab, mache mehrere Türen auf, lande dann im Labyrinth und dann zum Schluss in der Sackgasse. Barzani hat das mal erzählt, wie bei einem Treffen, Vorbereitung für Pro-Christ, Jahre zurück, er sagte, wir müssen die Menschen warnen vor dem Gericht Gottes. Da sprang sofort ein Pfarrer auf und sagt, das ist Sünde, Gott ist ein unendlicher Liebhaber. Und jetzt wird sogar in unseren Kreisen darüber debattiert, ja, wenn Gott vergeben kann, dann kann er dir doch einfach so vergeben. Was muss er dann, was für eine blutrünstige Theologie, seinen Sohn opfern? Und ähnlich argumentiert ja Amson Grün, wer kennt den Namen? Der ist ja der meistgelesene Autor unter den Evangelikalen. Und er sagt ja, was ist das für ein Gott in den Köpfen da von Christen, dass er seinen Sohn so umbringen muss? Und man hat überhaupt nichts verstanden von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes und seinen eigenen Abgründen. Das Geheimnis der Bosheit. Aber jetzt zu 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Wir haben ja das zweite Kapitel abgeschlossen und ich habe da versucht, dem Ende zu entkommen, weil es hört auf mit einer Sau und einem Hund und so weiter. Also sehr erbaulich, wenn dann noch dazu als Kapitelabschluss da eine Vortragsreihe oder einen Beitrag zu Ende führen muss. Und jetzt Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, das ist nun der zweite Brief. Wir haben den ersten Brief. Der erste Brief hat ja das Grundthema Leid. Und für die Gemeinde, gerade in der Verfolgung, ist das der erste Petrusbrief ein sehr wichtiger Brief. Und hier jetzt, es ist der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich wiederum erinnere und erwecke euren lauteren Sinn. Und hier geht es auch darum, nachdem er zeigt, wie schlimm der Zustand, wie verderbt der Charakter derer ist, die da Augen voll Ehebruchs haben und so weiter. Gerade die Kulturrevolution hat mich ja wörtlich daran erinnert. Hier steht ja ein Zeitzeuge. Das Christentum hat die Bosheit des Menschen etwas in Schach gehalten. Die Vorstellung, dass der Mensch gut ist, das ist auch nur in einem christlichen Rahmen möglich gewesen. Wer hat ja aufgewachsen in Afrika? Das Problem Afrikas ist nicht die Apartheid, sondern der Tribalismus. Die gehen grauenhaft um miteinander, die einzelnen Stämme. Wir haben das ja erlebt in Ruanda mit den Hutus und den Tutsis, dass sich da in 14 Tagen eine 500.000 abgeschlachtet hat. Und galt als das christlichste Land, da war unter der christlichen Decke, da brodelte was ganz anderes. Da wirst du nie auf die Idee kommen, dass der Mensch gut ist. Und jetzt nimmt ja Gott immer mehr seine Hand zurück und jetzt offenbart sich der Mensch in seiner ganzen Verderbtheit und Entartung und Perversion und so weiter und Feind alles Guten. Und also ihr seht, ich habe ein sehr optimistisches Menschenbild. Und ich habe sogar mal einen Leserbrief geschrieben in Anlehnung an Erich Kästner, hier ruht die EU, die an die Menschheit glaubte, sie war dümmer als die Polizei erlaubte. Randbemerkung. Es ist so ein Erinnerungssatz. Und jetzt im Gegensatz dazu, die Kinder Gottes, dass euren lauteren Sinn, dass ihr rein seid und gedenket an die Worte, die gesagt ist durch den heiligen Propheten. Und hier haben wir das erste Mal das Wort Agapetoi, die Geliebten, in diesem dritten Kapitel. Wir haben es insgesamt viermal. Da kann man von daher eigentlich eine schöne Einteilung machen. Vers 1, dann Vers 8, das habe ich nicht verborgen. Ihr Lieben, sagt Luther, Agapetoi, Geliebte. Und dann eben noch in Vers 14, darum, meine Lieben, Geliebte, weil ihr darauf wartet. Und dann noch im vorletzten Vers. Und jetzt wird es interessant. Kenntnis der Prophetie. Nochmals, die Bibel hat als einziges Buch in der Geschichte der Menschheit die Geschichte nicht rückblickend, sondern vorausblickend geschrieben. Also wenn ihr etwas 5. Mose 28 kennt, das ist das gewaltigste prophetische Kapitel in der ganzen Bibel, da legt Mose als Anschauungsbeispiel für praktisch die ganze Menschheit als Vorzeigemodell, Modellbeispiel Israel, Segen und Fluch vor. Und er zeigt die Grundgesetze, wann Gott ein Volk erhöht, segnet und wann es ins Gericht bringt. Und das sind auch die zwei großen Katastrophen in der Geschichte des Volkes vorausgesagt. Vers 36 die erste Wegführung und Vers 64 die zweite. Vielleicht nur ganz kurz. Der Herr wird dich und deinen König, den über dich gesetzt hast und gesetzt hat, unter ein Volk führen, das du nicht kennst, noch deine Väter. Und als Israel unter ein Volk ins babylonische Exil weggeführt wurde, also dann nach der Zerstörung 586 vor Christus, hatte es, oder besser gesagt Jerusalem, Judäa, hatte es noch einen König, Zedekia, der letzte König Jerusalems. Und damit war dann das davidische Königtum vorbei. Und jahrhundertelang hatte Israel keinen König mehr. Wie der Prophet Hosea sagte, Israel wird lange Zeit sein ohne König, ohne Ephod, ohne Opfer, ohne Priesterrock, ohne Teraphim und so weiter. Eine ganz erstaunliche Prophetie bei Hosea. Und dann Vers 64, der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker. Und da steht nicht, der Herr wird dich und deinen König unter alle Völker zerstreuen, sondern als Israel eben durch die Römer zerstreut wurde unter alle Völker, da hat es keinen König mehr. Der wahre König war eine Generation vorher in den Straßen der Stadt Jerusalem. Und das ist tragisch, liebe Freunde. Pilatus hat 6-mal versucht, Jesus freizubekommen. Und dann hat er zum Schluss gefragt, soll ich euren König kreuzigen? Also man hat den König vielleicht enthauptet, aber die Kreuzigung, grauenhafteste Hinrichtung. Und dann riefen die, die Hohepriester. Wir haben keinen König, denn den Kaiser. Johannes 19, Vers 15. Das muss man sich mal vorstellen. Das Volk, das gegen die Römer Krieg geführt hat, damit der Kaiser sie nicht bestimmen kann, in der Konfrontation mit dem wahrhaftigen Gott, mit ihrem wahrhaftigen König, sagen sie, wir sind genauso wie die Welt. Wir haben keinen König, denn den Kaiser. Was die Welt macht, machen wir auch. Und da heißt es, da gab ihnen Pilatus Jesus hin, dass er gekreuzigt wurde. Und dann hat sie Gott sichtbar mit der Welt gleich gemacht. Vorher war sie ja ein herausgerufenes Volk, hatten ihre Grenzen, ihren eigenen Tempel und so weiter. Dann zerstreut und alle Völker. Das sind unglaublich eindrückliche Lektionen. Und schaut, wie das dann weitergeht, wie es den Juden ergangen ist. Der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker. Du wirst unter jenen Völkern keine Ruhe haben. Und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Abends wirst du sagen, dass es Morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens, die du sehen wirst und vor dem, was du mit deinen Augen sehen musst. Moment, vor Furcht deines Herzens, das Schrecken wird und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Und liebe Freunde, mein Stiefvater hat in Wien einen jüdischen Goldschmied besucht und das war 60er Jahren und da hat er an die Tür angeklopft. Etwas lauter. Und das hat den armen Mann, der sich während der Nazizeit in Wien vor der Gestapo versteckt hat, derartig an diese faschistische Zeit, Hitlerzeit erinnert, die waren ja gewohnt, energisch anzuklopfen, hat die ganze Nacht nicht schlafen können. Tag und Nacht wirst du dich fürchten. Ich weiß, wie mir mal jemand sagte, wo steht das? Das ist das, was ich jeden Tag denke. Jemand, der aus der Drogenszene kam. Also es sind unwahrscheinlich eindrückliche Bilder. Und wenn man einen... Der Herr sagt, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wenn man da einen aufrichtig sozusagen auf die eine Seite legt, die Geschichte Israels und auf der anderen Seite 5. Mose 28, selbst wenn es nach moderner Theologie geschrieben wurde, erst nach dem babylonischen Exil, also 600 vor Christus, es hat sich so verblüffend erfüllt, dass man erkennen muss, der das hat schreiben lassen, kennt die Zukunft. Und Gott sagt in Hesekiel im 5. Kapitel, ich mache euch zur Warnung für alle Völker. Und Gott zeigt an den Juden, dass es lebensgefährlich ist, Jesus abzulehnen. Und Petrus muss ihnen dann sagen, das ist der Refrain in meiner Schrift Hintergründe des Terrorismus, in Apostelgeschichte 3, Vers 14, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und batet, dass man euch den Mörder schenkte. Und die Welt bittet um ihre Henker, in der Ablehnung des lebendigen Gottes. Also die biblische Prophetie, ein Faszinum, ist eigentlich unsere stärkste Waffe. Im Koran gibt es keine Prophetie. Ich musste mal zum Zahnarzt in der Nähe, wo ich damals wohnte. Wenn man älter wird, ihr kennt diesen Verfallssatz von Heinz Erhardt, die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen, die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Randbemerkung. Ich begrüße ihn mit Psalm 81, Vers 11, das tut deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen, und war ein Palästinenser. Und dann habe ich beim nächsten Mal ihn ein Neues Testament mitgebracht, in Arabisch. Ein netter Kerl. Und dann fragte er mich, was ist denn der Unterschied zwischen Koran und dem Neuen Testament? Jetzt bin ich natürlich kein Koranexperte, aber das weiß ich, da gibt es keine Chronologie. Es ist aneinandergereiht nach der Länge. Es beginnt mit der kürzesten, hört auf mit der längsten oder umgekehrt. Wenn die Bibel hat eine einmalige Chronologie und es haben keine zwei, Mensch, ich komme ja völlig vom Petrusbrief ab, na gut, wir haben ja... vom ersten Buch Mose bis zum letzten. Es haben keine zwei Bücher so viele Parallelen wie das erste Buch Mose und das Buch der Offenbarung. Und alles, was in Offenbarung, in Genesis, im ersten Buch Mose beginnt, die Herrschaft Satans, die Sünde, der Tod, das Leid, das wird dann in Offenbarung zu Ende gebracht. Der Tod wird nicht mehr sein, kein Leid wird nicht mehr sein, Gott übernimmt die Herrschaft, es wird nichts mehr unter dem Band sein. Und wisst ihr, wie das erste Buch der Bibel aufhört? Genesis. Es hört auf mit einem Sarg. 1. Mose 50, Vers 18 oder was. Und Josef war 110 Jahre alt, als er starb. Und man salbte ihn und legte ihn an einen Sarg in Ägyptenland. Das ist die Endstation. Es war alles gut, es kommt die Großmacht der Sünde hinein, 1. Mose 3, Endstation sagt, deine und meine zukünftige Adresse, wenn der Herr verzieht. Und ohne die Auferstehungshoffnung, das Leben ein riesiger Leichenzug, über mehrere Stationen geht es zum eigenen Grab und es gibt nichts Trostloseres, weil das ist das dein Ziel. Wenn du nicht an Gott glaubst, keine Auferstehung, Hoffnung hast, dann lebst du für den Sarg, dann lebst du für dieses Ziel, auch wenn du es irgendwie noch hinausziehen kannst. Und jetzt versuchen sie ja mit dieser Klaus Schwab, mit seinem Reset, er versucht sozusagen eine Unsterblichkeit, in dem sozusagen unsere Bewusstseinsinhalte auf Megacomputer gespeichert werden und wir hier einen evolutionären Transformationsschritt erleben, nicht eine Verwandlung durch den wiederkommenden Herrn, sondern durch ein evolutionäres Geschehen, der Transhumanismus, und wir werden sozusagen in der digitalen Welt verschmelzt mit dem biologischen und psychologischen und werden praktisch dann ewig gewesen. Das ist so ein diabolischer Plan, der sich da entfaltet. Das ist eigentlich die Antwort auf die Hoffnung, die wir haben durch Entrückung und Verwandlung und die Ewigkeit beim Herrn. Also wenn du diese Auferstehungshoffnung nicht hast, dann lebst du für den Sarg. Und die Freimaurer haben ja bei ihren großen Treffen in Mailand 1885 der Auferstehungshoffnung die Urne entgegengesetzt. Eine heidnische Bestattungsform. Na, das ist ein schöner Austausch für die Asche. So wie Wilhelm Busch sagt, hier sieht man seine Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Ja, ja, und das letzte Buch der Bibel beginnt mit dem, der den Sarg überwunden hat. Offenbarung 1, Vers 17 und 18, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Hades und des Todes. Also es ist hier eine einmalige Chronologie und Entfaltung. Es ist ein unglaubliches Dokument und wir sollten beten, wie der Psalmist: Ich bin ein Gast auf Erden, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Und wie reich wir sind in Gottes Wort. Und wenn ich dann denke, welchen Irrlichtern sie dann nachläufen mit Träumen und Visionen und Stimmen und ich weiß nicht was. Also da bin ich Lutheraner. Luther sagte, Leute, die auf Träumen und Visionen achten, sind Gottesverächter, weil sie sich nicht mit seinem Wort zufrieden geben. Also, einmalig die biblische Prophetie und gerade der Petrusbrief, wie der Herr betet für ihn, wenn du dich eins bekehrst, stärke deine Brüder, hat mich unglaublich gestärkt in diesem prophetischen Wort, als jemand, der sehr angefochten war, weil ich habe ja erzählt am ersten Abend, wie ich Atheist war, dahinter steht nicht ein neutrales Gedankengebäude, dahinter steht eine unglaubliche Macht der Verblendung. Und ich habe Leute getroffen, die sagten, du, mir war immer klar, dass es einen Gott gibt. Ich sei dankbar. Das war überhaupt nicht bei mir der Fall. Also, das ist ein Geschenk und da sollte man wirklich forschen in der Schrift und es wird ein Reichtum und da kann man dann auch sagen, wie ein Paulus, wenn dann die Leute kommen mit ihren Stimmen und Offenbarungen kommen, als ich ein Mann war, dass er durch das Wort Gottes erwachsen werden durfte, tat ich ab, was kindisch war. Jetzt schaut, hier haben wir eine weitere Prophetie. Du sollst wissen, jetzt muss ich auf die Uhr schauen, also Victor, du musst einfach den Knopf drücken hier für die Falltür, ja, weil ich mal Pause machen soll. Ja, du hebst die Hand, ja, gut. Wir haben ja dann, ihr müsst euch ja erholen. Wir müssen ja dann nachher nochmal eine Freizeit haben, damit man sich da von diesem Prediger erholen kann. Und Vers 2 nochmal, gedenke der Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an die Gebot des Herrn und Heilandes, das verkündet ist durch eure Aposteln. Und jetzt schaut, kommt eine ganz verblüffende Prophetie. Und dies wisse zuerst, dass in den letzten Tagen während Spötter kommen des Spottes folgt, die nach ihren eigenen Gelüsten wandeln. Das war wirklich die Kulturrevolution. Du bist angeengt, du bist unterdrückt, wie wir in Kapitel 2 gesehen haben. Sie versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie Knecht des Verderbens sind. Er redet stolze Worte, obwohl nichts dahinter ist. Wir befreien euch natürlich, das sagte eine dieser Schlüsselfiguren, dieser Kentler, dieser Pädophile, er sagte, die kommende Revolution muss eben auf sexuellem Gebiet sein. Da haben sie uns befreit, weil es ging uns ja so gut wie kaum noch eine Generation vorher. Wir mussten nicht hungern und wir hatten Überfluss, aber wir sind eingeengt. Und Spötter des Spottes voll wandeln nach ihren eigenen Lüsten. Und sie spotten über die Wiederkunft Jesu. Jetzt, ich habe da oben hier noch eingefügt, in 260 Kapiteln des Neuen Testaments wird die Wiederkunft Jesu erwähnt. Es ist nach der Botschaft des Evangeliums die zweithäufigste Botschaft. Das war ihre Hoffnung. Ihr habt euch bekehrt, ihr wartet nur noch auf das Offenbarwerden Jesu Christi. Und das ist ja in unseren Tagen wieder sehr aktuell. Denn solange es einem gut geht, hat man nicht unbedingt Himmelssehnsucht. In den letzten Tagen also kommen Spötter und jetzt Vers 4, wo ist die Verheißung seines Kommens, seiner Wiederkunft? Sie spotten über das zweite Kommen, denn seitdem die Väter schlafen sind, bleibt es alles so, wie es von Anfang der Schöpfung war oder von Anfang an war. Und da haben wir gleich mehrere verblüffende Erfüllungen. Das hat mich selber auch gestärkt und hat mir geholfen, denn ein Buch, das die Jusos, also die Jungsozialisten in dieser Zeit der 70er Jahre verteilt haben unter dem Volk, war von Bertrand Russell das Buch »Warum ich kein Christ bin«. Und das habe ich dann gelesen, das war so eine Art Fibel oder Bibel dieser 68er. Und wie ich schon sagte, stell euch vor, ich würde heute mit einem Buch durch die Gegend laufen, warum ich kein Moslem bin. Ja, wie weit komme ich da? Und wie lange noch? Und Störung des Friedens. Also man ist sehr großzügig, wenn es darum geht, das Christentum zu bekämpfen, und sehr großzügig, wenn es darum geht, antichristliche Religionen zu schützen. Und da schreibt er in diesem Buch, wie er tatsächlich Leute kannte, die glaubten an die Wiederkunft Jesu, und er spottete über diese Vorstellung des zweiten Kommens Jesu. Und versteht ihr, warum mich das im Glauben gestärkt hat? Das war ja wörtlich, was ich da sah. Und jetzt sehe ich, Petrus hat das genau vorausgesagt. Und dann verleugnen sie natürlich den Schöpfungsakt. Man nennt diese Vorstellung, es bleibt alles von Anfang an gewesen war, nennt man den Uniformitarianismus, dass man sagt, die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit, wir sehen in der Gegenwart keine katastrophalen Umwälzungen oder sahen jedenfalls keine, und da kam dann damit der Gradualismus, die sogenannte Evolutionstheorie, während die Bibel hat den Katastrophismus, was man ja früher glaubte, aber dann systematisch zurückgedrängt wurde. Und nochmals, es gab ein Gedicht, als der Gagarin da in den Himmel geschossen wurde, hätte ich jetzt fast gesagt, und dann hat man darüber gespottet, sinngemäß auch in der DDR ein Gedicht gemacht mit der Himmelfahrt, aber man hat damit kein Glück, denn bis jetzt kam er nicht zurück und so weiter. Also buchstäblich, sie spotten über das zweite Kommen. Und dann sagt der Herr, ich habe es euch zuvor gesagt, dass ihr nicht Ärgernis nehmt. Und versteht ihr, welcher Trost das war für mich, der ich aus dieser intellektuellen Welt kam. Und jetzt sehe ich, Mensch, der Petrus hat das vor 2000 Jahren vorausgesagt, was die da heute machen. Das Wort ist lebendig. Und das ist wichtiger als unsere Gefühle und sonstigen, womöglich, persönlichen Bewegchen. Und jetzt Folgendes. Jetzt zeigt er uns eigentlich drei Welten auf. Vers 5, sie wollen nichts davon wissen, dass ein Himmel vor Zeiten auch war, dazu auch eine Erde aus Wasser und im Wasser bestand durch Gottes Wort. Also er geht jetzt zu der vorigen Welt und zeigt, wie Gott auch sie gerichtet hat. Und der Horst Beck, der gehörte zu Wort und Wissen, ein ganz brillanter Mann, er hat uns erzählt, das ist auch aber jetzt Jahrzehnte her, wie er beim Kirchentag war. Und da ging es jetzt eben um Bewahrung der Schöpfung und Ökokatastrophen. Und dann sagte er in dieser Diskussionsrunde, für mich war die größte Ökokatastrophe in der Geschichte der Menschheit die Sintflut. Da sagt er, das sind die wie von der Tarantel gestochen, hochgeschnellt. Das darf nicht sein, dass das ein Gericht war. Das Gericht Gottes nicht kommt wegen Kohlendioxid oder irgendwelchen Klimaerwärmungen, sondern wegen der Sünde des Menschen. Sie wollen nichts davon wissen. Und die Art und Weise, wie die reagiert, da merkte man, da stößt man praktisch auf eine Wand. Und dann wurde eben diese Welt damals durch die Sintflut verderbt. Und jetzt geht er auf die Gegenwart über. Der jetzige Himmel und die jetzige Erde sind durch dasselbe Wort aufbewahrt, für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und Verderbens der gottlosen Menschen. Also, vergangene Welt durch Wasser gerichtet, gegenwärtige wird durchs Feuer gerichtet. Das zeigt er dann auf. Und bewahrt, gehalten, sozusagen durch das Wort. Das sagt uns ja auch der Hebräerbrief von unserem Herrn. Er trägt alles durch die Kraft seines Wortes. Und wie geht es dann weiter? Also wir gehen auf Gericht zu. Und das Wort Gericht darf man nicht sagen. Gericht hieße ja, du bist Sünder und da diskriminierst du ja die Leute. Es wird immer schwieriger, vom Gericht Gottes zu reden. Da kannst du auf einmal eine Anzeige kriegen, weil du hast Leute diskriminiert. Ihr wisst ja, so ging es ja den Olaf Latzl und anderen. Das, was den Menschen wirklich zerstört, die Sünde ist der Leute verderben, das darf man immer weniger in den Mund nehmen. Und dann kommen alle möglichen Therapien. Und dann haben wir dafür alle möglichen Ängste eingeheimst. Und liebe Freunde, das ist auch so ein trostreicher Satz aus dem Hebräerbrief, wo es heißt im zweiten Kapitel, dass, weil die Kinder Fleisch und Blut sind, ist er derselben Art teilhaftig geworden, auf dass er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hat, das ist den Teufel, und erlöste die, die durch Furcht vor dem Tode ihr Leben lang Knechte sein mussten. Die Menschen sind Knechte durch Furcht vor dem Tode. Wehe, du hast nicht diese lebendige Auferstehungshoffnung. Das ist das Trostloseste, was es gibt. Da musst du mit allen Mitteln versuchen, dich hier an das Leben zu klammern. Und naja, solange man gesund ist, und was ist, wenn man dann irgendwelche Diagnosen bekommt von ALS oder Krebs und so weiter. Es sind bedauernswerte Geschöpfe eigentlich. Und sogar Habermas, einer der führenden Köpfe der Frankfurter Schule, er sagte, ich bin ein religiös unmusikalischer, aber er sagte sinngemäß, der Verlust der Auferstehung ist das Ausblenden an Auferstehung ist ein Verlust für die Ewigkeitshoffnung. Also auch er hat dann zugegeben, wenn man hier nur für das Sichtbare lebt, wie das dann in eine Art Hoffnungslosigkeit führt. Und gerade jetzt, wo eben manches zerfällt. Und jetzt bewegt er eine Frage. Warum zögert der Herr? Also hier die drei Welten, die vorige Welt, Vers 6, Vers 7 die gegenwärtige, Vers 13, wo dann Petrus sagt, wir warten eines neuen Himmel und neuen Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnen, zukünftige. Wasser gerichtet, Feuer gerichtet, wird nicht gerichtet werden. Und, nee, da müssen wir jetzt zurück. Ich gehe jetzt zu dem Vers 7. Und das hatten wir schon erwähnt, es kommt das Gericht. Und jetzt Vers 9 bewegt eine Frage, die damals schon, so eben eine Generation später, das Jahr 66 nach Christus, die Herzen bewegt hat. Ja, wie ist das eigentlich mit den Verheißungen? Warum erfüllt sich das nicht? Warum ist der Herr nicht wiedergekommen? Und jetzt gibt er ihnen eine Antwort, eigentlich eine zweifache. Die erste in Vers 8, die zweite, die wende ich jetzt hier vorweg, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie etliche für eine Verzögerung achten, sondern hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Also hier haben wir einen Gott, der eigentlich alles weiß, aber hier haben wir wieder die andere Seite. Gott zögert, er möchte, dass ja alle gerettet werden, ähnlich wie in 1. Timotheus 2. So sehr wir da an eine Grenze stoßen und eine Schere aufgeht, die ich letztlich auch nicht auflösen kann. Denn, liebe Freunde, wäre der Herr im Jahre 1930 wiedergekommen, abgesehen davon, dass wir dann alle nicht dabei gewesen wären, weil wir waren noch nicht existent im strengen Sinne bürgerlicher Konvention, da gab es 2 Milliarden Menschen. Also da würden nie so viele in die Verdammnis gehen wie heute, wo wir ja jetzt bald 8 Milliarden sind. Andererseits bin ich natürlich froh, dass der Herr meinetwegen nicht 67 kam, ich habe mich 68 bekehrt. Also hier geht eine Schere auf, aber immer noch, und jetzt bekehren sich ja viele Moslems, und immer noch hält sozusagen Gott diesen letzten Zuschluss der Tür, wie bei dann Achim Noah, der Herr verschloss die Tür, oder in Lukas 13, die Tür ward verschlossen, oder bei den 10 Jungfrauen, und die Tür ward verschlossen, dann klopfen die an, immer noch ist die Möglichkeit zur Buße. Aber im Buch der Offenbarung steht dann 4-mal und sie taten doch nicht Buße. Das erleben wir leider auch immer mehr, obwohl sie dann erkennen, diese Gerichte sind von Gott. Es ist fast unheimlich. Und der andere Punkt, den er bringt, und das hat mich natürlich besonders fasziniert, weil ich habe als junger Christ ein Buch geschrieben, das hat mir eigentlich fast nur Freunde gebracht, Relativitätstheorie in der Bibel. Dass man erkannt hat, Raum und Zeit sind nicht absolute Größen, wie zur Zeit der newtonschen Physik, sondern die sind eigentlich ineinander verwoben und in einer gewissen Hinsicht flexibel. Und ein Gott, der räumlich überall ist, und das ist ja die Definition Gottes, bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt. Jeremia 23, meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt? Gott ist überall, das ist uns klar, das ist Definition Gottes. Und von diesem Raum-Zeit-Kontinuum her, wenn Gott überall ist im Raum, ist auch überall in der Zeit. Deswegen kann er das Zukünftige sagen, offenbaren. Und deswegen konnte Jesus sagen, ehe den Abraham ward, bin ich. Also da wird das faszinierend. Und deswegen ist eine Sünde, die für uns längst vergessen ist, für einen zeitlich allgegenwärtigen Gott immer noch da. Du sündigst vor Gott ewig. Und deswegen genügt eine Sünde, um einen ewigen Riss zu bewirken. Und das ist ja die Geschichte des Sündenfalls. Das ist ja eigentlich eine Kleinigkeit. Wieso dann eine derartige Konsequenz? Und deswegen braucht es einen Ewigen, der deine Schuld tilgt. Und deswegen sagt Herr in Johannes 8, 24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, und das war der Name des ewigen Gottes, werdet ihr sterben in euren Sünden. Denn wir haben jetzt mehr und mehr Frage, ist Jesus wirklich Gott? Ja, liebe Freunde, da haben wir aber mehr als eine rote Linie überschritten. Da bricht alles zusammen. Und bei den messianischen Juden, da ein Drittel, sie glauben, dass Jesus Gott ist, aber nicht, dass sie glauben, dass Jesus der Messias ist, aber nicht, dass er Gott ist. Da haben die ihre Probleme mit der Dreieinigkeit und das ist für manche eben dann eine Vielgötterei und so weiter. Und ihr wisst ja, diese 4 Grundnaturen Jesu in den 4 Evangelien, das kennt ihr, warum wir die 4 Evangelien haben. Das hat man euch hoffentlich beigebracht, oder? Die Moslems sagen, da hat man gewürfelt und dann fiel die Zahl 4 und da hat man deswegen eben 4 Evangelien ausgesondert, obwohl es gibt ja noch ein Thomas-Evangelium und ein Petrus-Evangelium, hat man eben die rausgenommen. Nein, das hat einen ganz anderen Sinn. Also das habt ihr doch gelernt, nicht? Dass Matthäus schildert den König, Markus Knecht, du nix, Lukas der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Und es gibt keine größeren Widersprüche. Wer König ist nicht Knecht. Wer Mensch ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Schönheit, in einer Schlichtheit, in einer Einmaligkeit harmonisiert. Da haben Weltmenschen gesagt, das kann man nicht erfinden. Und Johannes schildert Jesus als Gott. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Ehe den Abendmahl bin ich. Und da mache ich noch eine Klammer auf und dann setzen wir dann zur Landung an. Mein lieber Mann, ich springe ja hin und her und vom ersten Buch ins letzte. Aber wisst ihr, weil das ist eine Einheit. Und natürlich, wenn jemand noch jung ist im Glauben und noch nicht diesen Überblick hat, dann klar, irgendwann hängt er dann ab, ja. Aber es soll ein Anstoß sein, so aller Beröer Christen forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte, ja. Nahmen das Wort willig auf und prüften. Also John Wimber, die Schlüsselfigur der dritten Welle, nochmal erste Welle Pfingstbewegung, zweite Charismatik in den 60er Jahren und dritte Welle 80er Jahren. Und da war John Wimber sehr charmanter Mann und groß gehandelt dann in unseren Zeitschriften, Aufatmen und so weiter von den Freien Evangelischen Gemeinden, Bundesverlag. Und er wurde nach Zürich eingeladen und dann wurde er gefragt, Brother John, also die sind ja da sehr unkompliziert, die Amerikaner, wie erklären Sie sich, dass die Leute bei Ihnen da umfallen, auf dem Rücken fallen? Ich hörte mal eine Audiokassette, wo Sie mit einer Frau gebetet haben und dann knallte die auf den Tisch, auf den Stuhl und auf den Boden. Bam, 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 so wie wir looking for catcher. Also ich mache ihn jetzt ziemlich lautmäßig nach. Und das lesen wir ja nicht, dass wenn der Herr das Volk der Leute heilte, er seine Jünger in Rugby-Stellung unter dem Volk verteilte, um all die aufzufangen, die da durch seine Kraft umgeworfen werden. Lesen wir nicht. Und die Antwort von John Wimber war Johannes 18,6. Jesus in Gethsemane und da kommen die Soldaten, Passion haben wir hier wieder, um ihn zu verhaften und dann fragt Jesus, wen sucht ihr? Und dann sagen sie, Jesus von Nazareth. Und dann sagt er, Anihu, aramäisch, ich bin's. Und als er sagt, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Das ist nur bei Johannes. Warum? Johannes schildert Jesus als Gott. Es beginnt damit, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und Kapitel 20 hört auf mit dem Bekenntnis des Thomas, mein Herr und mein Gott. Und das steht im Grundtext, der bestimmte Artikel, ho, kyrios mu, kai hosios mu. Also der Gott meiner und der Herr meiner. Und so hat sich Gott dem Mose offenbart. 2. Mose 3, Vers 14. Ich bin's. Und jetzt unsere Antwort, erstens, es steht hier nicht, dass er auf den Rücken fiel. Man fällt in der Gegenwart Gottes nicht auf den Rücken. Deine ganze Anatomie ist nicht auf den Rücken zu fallen, sondern nach vorne und eben sich zu demütigen und Bedeckung der Blöße. Es heißt wirklich, sie wichen zurück ab Echomai und fielen zu Boden. Also meine Antwort, wichen die so zurück und fielen dann zu Boden. Also erster Punkt. Zweitens, wenn jemand fragt, also mich fragt, also ich die Frage, wen sucht der Alexander Seib? Ich sage, ich bin's, das haut niemand um. Ja? Das ist ein Unterschied. Und drittens, der entscheidende Punkt, waren das die Leute, die mehr Segnungen wollten oder ihn umbringen wollten? Wie kann ich sowas als Segenstelle interpretieren? Also damit er wusste, warum das geht, nur bei Johannes steht. Und vielleicht noch diese paar Sätze. Jeder König hat ja einen Stammbaum. Deswegen beginnt ja Matthäus sofort mit dem Geschlechtsregister Jesu. Das ist das Buch Jesu, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Markus schildert Jesus als Knecht. Kein Stammbaum. Uninteressant, wer ein Knecht ist. Und wir kriegen den Blickwinkel in Matthäus 2, es kommen die Weisen aus dem Morgenland, wo ist der neugeborene König der Juden? Und er wird angebetet, nichts dergleichen bei Markus, ein Knecht wird nicht angebetet. Und ein König hat was zu sagen, die großen Reden Jesu sind bei Matthäus. Wir haben 5 große Reden bei Matthäus, die stehen in Beziehung zu den 5 Büchern Mose, weil die Juden diesen starken Bezug zum Gesetz des Mose haben. Und jeder König gibt ja neue Gesetze bekannt. Jetzt haben wir ja eine neue Koalitionsregierung, die definiert uns die Ehe anders, wie es noch nie war. Und die wissen nicht, was das für ein Gericht über uns bringt. Und die Königsproklamation ist die Bergpredigt. Und weil die Juden die Schrift kannten, ist eine häufige Formulierung, damit die Schrift erfüllt wurde. Und Matthäus 3, jeder König hatte seinen Herold, der ging vorweg, der König kommt, da hat man die Stadt geschmückt. Es wird berichtet von Dachdecker Honecker, als er noch in Amt und Würden war und nicht die Dachdeckerkarriere hatte, hoch hinaus und dann tief hinab. Da haben da seine Mitarbeiter, der fuhr immer mit dem Volvo, haben die geschaut, wie weit kann der aus dem Fenster rausschauen, wenn er da sitzt in seinem Volvo. Aha, so weit hoch, und da haben sie bis dahin die Fassaden der Häuser übertüncht, schön weiß gestrichen, und der Rest war dieses eintönige Grau und gräulich. Und so hat man also die Stadt geschmückt. Und was wäre der Ruf heute? Johannes der Täufer tut Buße. Das Himmelreich ist nahe. Was würdet ihr tun, wenn ihr wüsstet, unser König kommt? Diese Woche oder was? Was muss ich in Ordnung bringen? Wo muss ich mich geistlich reinigen? Und wir machen gleich die Pause. Also keine Angst, kann sich nur noch um Stunden handeln. Oder was? Wolltest du was sagen? Nee. Und also die großen Reden Jesu bei Matthäus. Nur bei Matthäus steht, mir ist gegeben, alle Gewalt in Himmel und auf Erden, der König. Nur bei Matthäus kommt der Ausdruck vor, des großen Königs statt. Nur bei Matthäus steht, ich bin nur gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israels. Nur bei Matthäus, Kapitel 19, Vers 28, ihr, die meiner nachgefolgt werdet, bei der Palingenesie, bei der Wiederherstellung, sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Das ist die nationale und religiöse Wiederherstellung Israels. Und kein Vers von seiner Himmelfahrt. Warum? Weil er wird hier sichtbar auf Erden von Jerusalem im messianischen Friedensreich herrschen. Markus, ein Knecht, hat nichts zu sagen. Wir haben nur 4 Gleichnisse, nur eine längere Rede, aber 41 Mal das Wort Eutis, Euteos, also und alsbald. Wenn du wissen willst, wie Jesus gewirkt, wie Jesus gelebt hat, Markus. Wenn du wissen willst, was Jesus als König Autorität hat, Matthäus. Und Lukas hier, der vollkommene Mensch, vergleicht nur sein Kampf in Gethsemane, sein Schweiß wie Blutstropfen und Passionszeit Gethsemane, Johannes 18. Das ist ein Unterschied, da sieht man hier Mensch und hier Gott. Und ich schließe jetzt mit Folgendem ab, weil ich das gebracht habe was müsste ich in Ordnung bringen? Liebe Freunde, das hat mich sehr bewegt. Es war der 29. Mai 1453, Belagerung von Konstantinopel durch die Türken. Und da hat am Vorabend des großen Kampfes, und die Byzantiner hatten vergessen, eine kleine Tür, Kerker Porta, zu schließen. Das war für Pilger neben einem großen Tor eine Tür. Und da sind die da eingedrungen, dann die Türken in die Stadt. Und da riefen sie Estimpolis, davon kommt das, also sind in der Stadt, davon kommt das Wort Istanbul. Das ist ja vorher Konstantinopel oder Byzanz. Und da hat der König Konstantin XI. Seine ganzen Hofstaat zusammengerufen. Er hat geahnt, dass das sein letzter Tag ist oder seine letzte Nacht. Und hat sich bei dem Hofstaat entschuldigt. Das war ja damals undenkbar. Der König, der Kaiser, entschuldigt sich bei seinen Angestellten, bei seinem Gesinde und bat um Vergebung. Das hat mich doch sehr bewegt. Er hat erkannt, ich muss mich reinigen. Ich muss antreten vor dem höchsten König. Und möge das der Herr schenken, dass wir diese Gewissheit haben, ich bin mit Gott in Ordnung, ich bin abrufbereit. Man kann lang diskutieren, wann ist die Entrückung. Es kann ja jederzeit irgendwie vorbei sein. Und wenn du nicht diese Gewissheit hast, beziehungsweise nicht weißt, hier habe ich gefehlt, dann bring es in Ordnung und das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. So, jetzt machen wir Pause. So, wenn man zu viele Pausen machen, sind dann die Plätze leer. Und dann in Vers 8, 2. Petrus, steht, denn 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Also das, wie ich schon sagte, hat mich fasziniert. Und dass Zeit eben keine konstante Größe ist, und das sieht man ja dann auch gerade in der Bibel, ich will jetzt eilends ausrichten. Wenn Gott sagt, eilend, dauert es noch Jahrzehnte. Wenn Gott sagt, lange Zeit, dann dauert es Jahrtausende. Hesekiel 38, du wirst kommen auf die Berge Israels, sagt Gott von Gog und Magog, die lange Zeit Wüste gewesen sind. Also das ist faszinierend. Vor Gott gibt es keine Zeit. Und das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Weil wir sind gefangen im Raum-Zeit-Kontinuum. Zeit ist letztlich eine Schöpfung Gottes und besteht in ihm. Und deswegen, wir beschreiben das von Ewigkeit zu Ewigkeit, für Gott gibt es einfach keine Zeit. Aber deswegen sollte man wirklich hinausrufen zur Zeit und zur Unzeit. Du versäumst sozusagen eine zeitlose Ewigkeit, wenn du nicht diesen Schritt tust. Also das ist das Allerwichtigste, Vergebung deiner Schuld. Ihr kennt ja die Geschichte von dem Gelähmten, der von seinen Freunden vor die Füße Jesu durch das Dach runtergelassen wird. Und wir würden sagen, wenn der wieder gehen kann, es wäre wunderbar, aber sagt er als erstes, Freund, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist das Wichtigste. Und der Herr sagt ja, wenn dein Auge Ärgernis schafft, dann hat er... Reiß es aus, hau sie ab, besser einäugig oder als Krüppel ins ewige Leben, als gesund, das ist ja die neue Religion geworden, Gesundheit um jeden Preis. Dann eben ewig getrennt von Gott. Es sei euch nicht verborgen, hier haben wir das Wort Agapetoi wieder, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, auch wenn er noch so viel spottet über das Kommen Jesu. Und es sind ja jetzt tatsächlich ungefähr 2 Jahrtausende vor Gott wie ein Tag. Und er wird es erfüllen. Und warum zögert er? Er möchte, dass die Menschen zur Umkehr, zur Buße kommen. Und jetzt kommt hier in Vers 10 der Ausdruck des Herrn Tag. Das gibt es 4-mal im Neuen Testament. Er wird kommen wie ein Dieb. Also überraschend. Der Herr sagt ja im Buch der Offenbarung, ich komme wie ein Dieb. Selig ist der, der wachet und seine Kleider bewahrt hat, dass er nicht nackt wandle, man seine Blöße sehe. Wir haben ja auch immer mehr Nacktkult und so weiter. Und das Herrn Tag wird kommen wie ein Dieb. Und der Tag des Herrn, wieso hat er diesen Namen? Schaut, bis jetzt haben wir den Mund weit offen. Wir sind die Macher. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Da schrieb ja der Pfarrer Brüsewitz, ohne Sonnenschein und Gott macht die DDR bankrott. Er hat dann sogar noch mit Sonnenschein bankrott gemacht. Und inzwischen machen wir bankrott. Und wir sind die Macher. Dieser Geist geht auch mehr und mehr in die Gemeinden. Bei Laodicea, also diesen 7-Cent-Schreiben, die letzte Gemeinde, hat ja der Herr nichts Positives mehr zu sagen. Und dann wird die Gemeinde zu Wort kommen gelassen. Du sagst, ich bin reich, ich bin satt, ich bedarf niemanden. Und weiß nicht, also bist blind, arm, jämmerlich, elend und bloß. Und dann hier, wir haben ja auch das Thema, seid wachsam, liebe Freunde. Das ist ja laut Stellung in Offenbarung 1, ist die Gemeinde zu Laodicea ein goldener Leuchter, der Stellung nach vollkommen. Und trotzdem muss der Herr ja 3-mal sagen, aber ich habe wieder dich. Alla echo katasu, wie der Grieche sagt. Und hier war eine Gemeinde, der war über ihren wahren Zustand völlig betrogen, als bluterkaufte Gemeinde. Und ich sage den Leuten, wenn ihr nicht begreift, dass obwohl Kinder Gottes du restlos über deinen wahren Zustand betrogen werden kannst oder bist, dann verstehst du nicht, was sich heute abspielt. Beweis, Offenbarung 3, Vers 17. Und da redet die Gemeinde, also wir sind die Macher und uns geht's gut und wir haben alles im Griff und wir haben das Institut für Gemeindewachstum und Viehzucht und wir managen den Heiligen Geist und so weiter. Wir machen die Erweckung und. Also ich karikiere jetzt etwas. Und jetzt der Tag des Herrn, da redet dann Gott, dann tritt Gott auf den Plan. Und dann wird seine Stimme erschallen, die ja jetzt immer noch schweigt. Und ich weiß noch, wie Wilhelm Busch predigte, meine Erfahrungen mit der Gestapo. Und dann sagte er, es kann Gericht sein, dass Gott seinen ganzen Wort schweigt. Also seinen ganzen Volk schweigt. Und das war ja die Tragödie des Königs Sauls, als er dann, nachdem Gott nicht mehr redet, zu den Wahrsagern geht, zu einem Medium, der Hexe von Endor, und Endor heißt Quelle der Generationen, da fragt ihn dann Samuel, warum störst du mich in meiner Ruhe? Und da kommt eine tragische Antwort, der Herr redet nicht mehr mit mir. Und wir sind gebaut für das Reden Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und nur hier ist dann wirklich auch die größte Erfüllung und ein innerer Friede, das Wort Gottes. Und wenn ich das nicht habe, dann brauche ich die Droge, dann brauche ich den Kick, dann brauche ich die Ekstase, dann brauche ich immer neue Mittel und dergleichen. Und deswegen sind das arme Geschöpfe, die da diese Leute, die uns oft so als Vorbilder hingestellt werden, die VIPs, also die großen Stars und so weiter. Liebe Freunde, weil man sagt uns manchmal, ja, es ist die Selbstmordrate bei den Transgender-Leuten und bei den Homosexuellen immer noch höher als die normale Rate. Und das hängt damit zusammen, dass wir sie diskriminieren. Ja, die Selbstmordrate der VIPs ist viermal höher als bei normalen Menschen. Werden die diskriminiert? Ganz im Gegenteil. Nur völlig unnatürlicher Lebensstil. Dann brauchen sie eben all diese Dinge. Nein, wir haben das Wort. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, dass ich nicht wieder dich sündige. Wer mich liebt, wird mein Wort halten. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, sagt Petrus in ersten Briefen, dass ihr durch dieselbe zunehmend zu eurem Heil. Also jetzt ist der Tag des Herrn und dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen und die Elemente werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke drauf sind, werden verbrennen. Und dieser Vers hat mich unglaublich aufgestellt. Ja, warum denn das? Weil das hat man belächelt. Das Wort Atom heißt unteilbar. Und wenn man Elemente erhitzt, dann ändert es den Aggregatzustand, also fest, flüssig, gasförmig, aber es zerfällt nicht. Und dann hat man gesagt, seht ihr, typisches Geschreibsel orientalischer, ungebildeter Fischer, Übertreibung, bis zur Zündung der Atombombe. Der Zerfall der Elemente, Uran, zum Beispiel in Krypton und Barium, und Hitze wird frei. Das ist genau das, was da geschieht. Und jetzt ich mit meinem naturwissenschaftlichen Hintergrund, versteht ihr, Petrus, zweiter Petrusbrief wurde bald, Luther sagte von Galaterbrief, der Galaterbrief ist meine Braut. Also ich habe mich in dem Sinne bald mit dem Petrusbrief vermählt und war fasziniert, was da alles steht von den neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, ein Tag wie 1000 Jahre. Und dann Vers 13, Vers 12, und die Elemente werden vor Hitze schmelzen. Da steht jetzt, das Wort Teko, zerschmelzen, und das ist die Fusionsbombe. Da werden die Elemente, also ihr wisst, der Massendefekt, Wasserstoff wird fusioniert zu Helium, und das ist eine geringere Masse, und dann wird der Massendefekt in Form von Energie frei, und das zerstört ja alles. Und als die erste Atombombe gezündet wurde, da hat ja der treibende Geist, der Robert Oppenheimer, er sagte dann, wir haben die Arbeit des Teufels getan, und er war ein Genie, bei den Juden eben nicht selten, und kannte die Veden, und da schlug er seinen Kopf gegen die Wand und sagte, und er zitierte die Veden, du bist der Geist, der alles raubt, Erschütterer der Welt. Und die haben gemerkt, sie haben da Energien freigesetzt, mit denen sie nie gerechnet hatten. Und jetzt habe ich aber ein Problem. Und deswegen war der Petrusbrief längere Zeit umstritten. Jetzt können wir aber mal da hier weitergehen. Das hatten wir. Weil... wenn ich das so auf den ersten Blick stehen lasse oder lese, das heißt, wenn der Herr wiederkommt, geht die Welt unter. Wir haben in unserer ehemaligen Gemeinde einen lieben Kerl und auch eifriger Jünger, aber er glaubt, dass es kein tausendjähriges Reich gibt. Er sagt, ich lieber Bruder, wenn wir dann beten, dass der Herr wiederkommt, dann betet er um den Weltuntergang. Ja. Und das ist nicht kompatibel mit dem, was wir dann in Offenbarung lesen. Und wie gesagt, deswegen gab es da längere Zeit hin und her. Aber hier haben wir ein Phänomen, dass Gott Ereignisse, die durch Jahrtausende getrennt sind, manchmal in einen Vers zusammenfasst. Also wenn einem da die Augen aufgehen über dieses Wesen der Prophetie, das sozusagen wie zwei Gipfel eines Berges, also wenn man vom Norden kommt Richtung Schweiz, meine Frau ist ja Schweizerin, deswegen ist immer öfter in diese Richtung unterwegs, und dann sieht man dann die Berge und aus weiter Entfernung sieht das so aus, als würden die nebeneinander stehen, und je näher man kommt, desto mehr merkt man, dann geht das auseinander. Und wir hatten jetzt die Debatte wegen der Gemeinde und wie ist das, und da sagt uns der Epheser und der Kolosserbrief, dass das Geheimnis der Gemeinde nicht geschaut wurde, es war sozusagen zwischen diesen beiden Gipfeln verborgen. Und ihr kennt ja auch diese Stellen, weil ich Zacharja 9 zitiert habe, da lesen wir, und ich habe es ja auch im kleineren Kreis erwähnt, Zacharja 9, siehe, dein König kommt, du Tochter Zion, freu dich sehr, doch Jerusalem jauchze, siehe, dein König kommt, zu dir ein Armer reitet auf einen Esel, Arm reitet auf einen Esel, auf den Füllen der Eselin. Und jetzt Vers 10, denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Rosse, Wagen als Bilder für militärische Macht. Und die wird jetzt weggetan. Er wird den Frieden gebieten, den Völkern, seine Herrschaft wird sein vom Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vers 9, erstes Kommen. Vers 10, Jahrtausende später, zweites Kommen. Das geschieht, wenn er wiederkommt. Da wird er dann mit den Kriegen ein Ende machen. Wir haben schon erwähnt, Jesaja 9, die Weihnachtsprophetie. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ich kürze jetzt ab, auf das des Friedens auf den Thron Davids kein Ende sein. Erstes Kommen, Vers 5, Vers 6, zweites Kommen. Jahrtausende dazwischen. Und wir haben so ein Beispiel auch im Neuen Testament, nicht nur im Alten, in 1. Korinther 15, wo Paulus uns die Reihenfolge der Auferstehung schildert, da heißt es in Vers 23, ein jegliches aber nach seiner Ordnung. Der Erstling Christus, naja, das war. Und jetzt steht hier nur ein Wort danach, Epata, die Christus angehören. Jetzt, wenn ihr das gelesen hättet zur Zeit des Paulus, zur Zeit vor der Zerstörung Jerusalems, der Erstling Christus, danach die Christus angehören. Also es ist offensichtlich demnächst, packt die Koffer, demnächst ist Entrückung. Sage ich jetzt etwas salopp. Inzwischen wissen wir Jahrtausende dazwischen. Und dann gäbe es kein tausendjähriges Reich, dann würde jetzt Paulus hier gleich das Ende erwähnen, aber dann sagt er hier wiederum, Epata, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater überantworten wird. Das wird vom Buch der Offenbarung her am Ende des tausendjährigen Reiches geschehen. Und jetzt kann man Folgendes erkennen. Petrus fasst hier zusammen zweites Kommen vor dem Tausend- oder mit Aufrichtung des tausendjährigen Reichs mit dem Ende des tausendjährigen Reiches. Das haben wir in der Bibel auch, denn er spricht nämlich dann in Vers 12 vom Tag Gottes. Tag des Herrn ist die Wiederkunft. Unseres Herrn eigentlich zweites Kommen in Macht und Herrlichkeit mit Feuerflammen. Und hier Tag Gottes, das ist dann wirklich sozusagen das endgültige Urteil und dann kommt der völlig neue Himmel, die neue Erde. Siehe, ich mache alles neu. Und schaut in Johannes 5, Vers 29, da haben wir Ähnliches zusammengefasst. Könnt ihr noch folgen? Oder rauchende Köpfe? Sollen wir etwas Cappuccino oder Mokka oder dergleichen verteilen? Ja. Ah, seht ihr. Schaut. Vers 28, Johannes 5, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören. Also da redet dann Gott, der Tag des Herrn. Und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens und die Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und wir wissen von Offenbarung her, dazwischen sind 1000 Jahre. Und hier steht zweimal das Wort Anastasis, Auferstehung. Das sind zwei verschiedene Ereignisse. Also wenn man das einmal sich von Gott zeigen lässt, wie das zusammengeht, könnt ihr noch ein Beispiel verkraften. Also Jesaja 61 kennen wir, ja? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen, das gnädige Jahr, also den Armen, die frohe Botschaft, die Gefangenen, dass sie los sein sollen, das gnädige Jahr des Herrn. Und dann rollt er das Buch zu. Und dann steht dann weiter, an einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Und es konnte kein Mensch wissen, dass Jesaja 61, Vers 1, Vers 2, erster Teil ist erstes Kommen und dann einen Tag der Rache unseres Gottes, zweites Kommen. Das ist in einem Vers zusammengeschoben. Also es ist ein Faszinum, die biblische Prophetie. Wir haben es auch bei Daniel und so weiter. Und wir haben ein anderes Beispiel in Matthäus 3, Vers 11, wo Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt, ist größer als ich. Ich bin nicht würdig, seine Schuhriemen zu lösen und er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Was ist die Feuertaufe? Gericht. Und da steht es aber wirklich in einer Konjunktion mit Geist und Feuer. Und ihr wisst so, dass viele, wenn du das erstmal liest, aha, du brauchst die Geistestaufe, du brauchst doch Feuertaufe, du musst mit Feuer getauft werden. Feuer ist gewöhnlich die Gegenwart Gottes im Gericht. Das Wort Feuer steht das erste Mal in der Bibel, in 1. Mose 19, und der Herr ließ Feuer vom Himmel fallen auf Sodom und Gomorra. Also eindeutig Gericht. Und der falsche Prophet macht Feuer vom Himmel fallen, Gericht. Und da ist ja die Feuerkonferenz und so weiter, reden immer von Feuer und von diesen wirksamen Kräften der Verführung, die Energie spüren die das ja oft so, mit einer Hitze, Wärme und so weiter. Klassische Phänomene des New Age unreiner Geister, dass mir Leute immer wieder berichten, man hat mir Hände aufgelegt, mir strömt eine Wärme, gute Nacht. Dann sage ich, tue Buße, ist nicht der Geist Gottes. Der Heilige Geist überführt dein Gewissen, bewirkt Sündenerkenntnis. Nicht, dass du auf einmal da vibrierst und dergleichen. All die Phänomene, die man da aus dem Spiritismus und dergleichen kennt. Und schaut, 1. Korinther 3. Und weil wir eben damit immer wieder konfrontiert werden. Und 1. Korinther 3. Matthäus 3, Vers 11, da heißt es in dem Vers vorher, heißt es, ich taufe euch mit Wasser. So, haben wir vorhin gelesen, wird mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Vorher Vers 10, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, darum welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen, also eindeutig Gericht. Dann dieser Satz, Vers 11, er wird euch taufen mit Heiligen Geist mit Feuer. Vers 12, er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Also Vers 10, Feuergericht. Vers 12, Feuer eindeutig Gericht, unauslöschlich. Asbestos steht da im Griechischen. Und in Vers 11 ist er auf einmal positiv. Und da sehen wir wieder, erstes Kommen, zweites Kommen, einmal zum Segen, mit dem Geist getauft, Bekehrung, als ihr gläubig wurdet, wurde ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist, schreibt Paulus an die Epheser im ersten Kapitel. Und hier zweites Kommen. Und so kann man hier bei Petrus, der Tag des Herrn, und da wird dann alles zergehen, sich auflösen, die Elemente zerfallen, als ein vorschattendes Ereignis bei seinem Kommen in Macht und Herrlichkeit am Beginn des tausendjährigen Reiches, aber dann in voller Erfüllung am Ende des tausendjährigen Reiches, wo alles zergehen wird und alles zerschmelzen und diese ganze alte Schöpfung weggetan wird, obwohl sie erneuert wurde im tausendjährigen Reich und Gott dann einen neuen Himmel und eine neue Ewigkeit schafft. Wie immer die Einzelheiten sind, da muss man sich überraschen lassen. Sonst ist man so wie ein ungeborenes Kind, das darüber debattiert, wie es in der sichtbaren Welt aussieht. Manche Einblicke hat uns Gott gegeben. Er hat in manchen Dingen den Vorhang angehoben. Und wir sollten dann eben, und hat es auch nicht immer leicht gemacht, sollten da auch großzügig sein in manchen Dingen. Und liebe Freunde, wenn Leute kommen und sagen, ich war im Paradies und ich sah die Hölle und diese Nahtoderlebnisse, das ist ja eine eigene Industrie geworden. Die Bücher verkaufen sich wie die warmen Semmeln. Oft genug hat sich dann auch als Täuschung und Betrug herausgestellt. Aber nicht immer. Ich bezweifle nicht immer die Tatsache, aber es ist ein Zerrbild. Merkt euch bitte 1. Korinther 4, Vers 6, nicht darüber hinaus, was geschrieben steht. Unreife Gläubige, oh, die lesen, oh, der war im Himmel, was hat er gesehen? Und Jesus, und hat ihn so angelegt, oh, was man da oft liest. Und liebe Freunde, ich weiß sofort, es kann nicht von Gott sein, denn als Paulus im Paradies war, sagte, ich hörte Worte, die man nicht sagen darf. Die gehen über die Schrift hinaus. Und das ist der gefallene Mensch, er möchte Neugierde und möchte mehr wissen, ich werde dann sein wie Gott und mit neuen Offenbarungen. Und dann, wenn Leute die Hölle gesehen haben, sage ich, vergiss es. Warum? Die gibt's doch nicht. Das ist ein zukünftiger Ort. Die ist erst da bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Da wird dann der falsche Prophet geworfen in den Feuersee und das Tier und der falsche Prophet. Das ist ein zukünftiger Ort. Kann's gar nicht gesehen haben. Und da war ja mit Bonke mal dieser Prediger, der da wieder von den Toten auferweckt wurde und naja, also wir wollen ja vor Mitternacht zu Ende kommen, gehen wir weiter. Und jetzt, wir warten aber nach seiner Verheißung neuen Himmel, neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Liebe Freunde, wenn man sieht in unseren Tagen, wie gelogen und betrogen wird, einseitig informiert und so weiter. Die Matrix der neuen Weltordnung ist Lüge, Betrug und Doppelmoral. Und wie dieser Norbert Bolz, dieser Medienwissenschaftler, gesagt hat, man muss nicht unbedingt sagen Lügenpresse, sondern was sie nicht sagen. Und die wissen, was nicht erwähnt wird in den Nachrichten, existiert nicht in den Köpfen der Leute. Und da sehnt man sich manchmal danach, ja, wie viel Heuchelei und so weiter. Komme bald und es wird eine Welt kommen, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Jetzt gehen wir weiter. Und das hatten wir, also Geliebte, ein Tag von dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung. Und wenn der Herr sagt im Buch der Offenbarung, siehe, ich komme bald, das Wort Tachys heißt auch schnell, plötzlich, schlagartig. Denn das ist ja schon auf den ersten Blick irreführend, wenn ich das gelesen hätte, zur Zeit noch Neros, die Offenbarung, also, nee, da gab es die noch nicht. Also so im Jahre 90 nach Christus, kurz eben, sagen wir um die Jahrhundertwende, und dann denke ich, aha, es muss bald sein. Aber dann macht es Sinn, ich komme schlagartig, plötzlich, in einen Augenblick, unerwartet. Des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, der es nicht meint. Und jetzt Vers 14, jetzt haben wir wieder das dritte Mal, das Wort Agapetoi, also das hat mich, jetzt kommen wir ein Dieb. Seit wann lösen sich Elemente auf? Also aufgelöst wird, was für Leute müsste sein in heiligen Wandel und Gottseligkeit. Also jetzt der Appell an uns, unser Gott ist ein verzehrend Feuer, da müsst ihr schon auch, und da spricht er ja, setzt Fleiß daran, die Dinge festzumachen, wie müsst ihr Leute sein im heiligen Wandel und Gottseligkeit. Und deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch. Da haben wir wiederum das Wort Fleiß als Verb, als Zeitwort, dass ihr vor ihm unbefleckt, unsträflich im Frieden erfunden werdet. Und Paulus schreibt ja an die Gläubigen im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 1, weil wir diese Verheißungen haben, lasset uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Er schreibt an Gläubige. Und die Heiligung vollendet in der Furcht Gottes. Du und ich, wir können besudelt sein. Befleckungen des Fleisches, die Fleischessünden, der ganze Pornosumpf, und das hat ja verheerende Auswirkungen. Man findet heute praktisch kaum noch einen jungen Menschen, der nicht Pornofilme gesehen hat. Und Befleckungen des Geistes, die Magie, der Okkultismus, die Esoterik, die kräftigen Irrtümer, wie da Camphaus geschrieben haben, die Kräfte des neuen Zeitalters, wo sie dann eben diese Kräfte spüren wollen und eine Zeit lang high sind und dann aber umso mehr oft noch abstürzen. Tut Fleiß, dass er vor ihm unbefleckt, unsträflich im Frieden erfunden wird. Wie dieser Kaiser Konstantin der XI., der Paläologus, wie er genannt wurde, der wollte doch die Dinge in Ordnung bringen. Und da müssen wir beten, wer kann wissen, wie oft er fehlt, vergib mir die verborgenen Sünden. Denn wir gehen manchmal Leuten auf den Geist, ohne dass wir es merken. Also das weiß ich einige Beispiele von mir selber. Völlig ahnungslos und richtig Fettnapf angesteuert und hat Leute mit so einer witzigen Bemerkung, die man für humorvoll nahm, furchtbar beleidigt. Ja? Und das wollte man ja nicht. Also, dass man betet, Herr, zeig mir, wo habe ich versagt, und letztlich, wenn Leute wissen, sie müssen abtreten, auch Männer Gottes, einen, der merkte dann, die Lunge ist hinüber, demnächst stirbt dann. Er hat dann nochmal Gebet mit Familie, er brach in Tränen aus. Das war kein sentimentaler Mann. Irgendwie wird einem da die ganze Vergänglichkeit neu bewusst. Und dann darf man aber auch wissen, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und jetzt wird es nochmals interessant. Petrus stellt sich uns als Vorbild hin. Wieso? Er sagt hier in Kapitel 3, Vers 15, da sagt er, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach dem ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, in welcher auch in allen Briefen, wenn er von diesen Dingen redet, in diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, welches die Unwissenden, Ungefestigten verdrehen, wie sie es auch mit den übrigen Schriften tun, ihre eigenen Verdammnis. Und da steht was Interessantes. Wieso ist hier Petrus Vorbild? Liebe Freunde, wir lesen in Galaterbrief, wie Paulus dem Petrus öffentlich widerstanden hat. Du lebst da wie ein Heide, warum verlangst du von den Heiden, dass sie wie Juden leben sollen? Und jetzt war ja Petrus keine Randfigur, das war sozusagen der Schlüsselapostel. Es musste tatsächlich er auftun, die Gemeinde, und dann auch zu den Cornelius und so weiter. Und jetzt wird er öffentlich zurechtgeputzt. Und wir haben unser Ego und wir haben unseren Stolz. Und dann hätte er schreiben können, ihr wisst ja, der gute Paulus, der ist ja etwas fanatisch und das kann schon Narben hinterlassen. Und jetzt schreibt unser lieber Bruder Paulus, das heißt, er trägt ihm nichts nach. Und das war schon eine Demütigung. Und da ist er jetzt Vorbild, unbefleckt. Und sagt uns etwas voraus. Es sind einige Dinge schwer zu verstehen, welches die Ungelehrten, Ungefestigten verdrehen, zu ihrer eigenen Verdammnis. Und da hatte ich mal einen Aha-Effekt, weil er schreibt natürlich mal für diese Situation. Aber das ist ja ein Brief mit ganz starker prophetischer Ausrichtung. Und die letzten Tage und die Spötter werden kommen, das Herrentag wird kommen wie ein Dieb und so weiter. Und ein Kennzeichen dieser letzten Tage wird sein, dass sie die Schrift verdrehen, dass das griechische Wort heißt, eigentlich in Folterstuhl spannen. Und da werden jetzt Bücher geschrieben, ganz neu eines erschienen, war Jesus Feminist. Jesus hat die Frau völlig gleichgestellt. Ulrich Eggers ein Buch rausgegeben mit einer gewissen Daniela Mailänder und so weiter. Und da wird gezeigt, ja, die Jünger und an Paulus, die konnten das noch gar nicht begreifen, die völlige Gleichstellung. Deswegen muss er noch schreiben, die Frau soll schweigen in der Gemeinde und so weiter. Und dann werden die Bibelstellen verdreht, dass das Gegenteil rauskommt, was da steht. Und dann wird uns gesagt, eine in Verantwortung geführte homosexuelle Verbindung ist Gott gewollt. Und dann zitiert man Römer 1 und da fällt dann nichts mehr ein. Und sie haben die Schrift verdreht. Man kann es merken zum Beispiel bei der charismatischen Bewegung, dass sie dort, wo Paulus die Betonung hinlegt, weg vom Zungenreden auf die Weissagung, sie es genau umdrehen, sie aus dem Bremspedal ein Gaspedal machen, aber gut. Aber in der Frauenfrage und besonders dann eben in der LGBT-Frage völlig auf den Kopf gestellt. Und da müsst ihr die Bibel wirklich gut kennen. Sonst kommen sie dann mit allen möglichen Versen und Bibelstellen, hier was, da was, und mischen da etwas zusammen. Und zum Beispiel im Zuge des Toronto-Segens, wer hat vom Toronto-Segen gehört? Da hat eine Frau gesagt, the Bible says, be drunk in the spirit. Die Bibel sagt, sei trunken im Geist. Und da stand einer auf und sagt, ja, sorry, also in meiner Bibel steht, seid erfüllt im Geist. Nichts von Trunkenheit, saufe euch nicht von Wein, ist woraus ein Assotier erfolgt, ein unordentliches Wesen, ein Zustand, wo man sich selber nicht mehr kontrollieren kann. Verlust der Selbstkontrolle, das klassische Phänomen einer Art Besessenheit. Deswegen sagt Paulus, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Und jetzt wird hier behauptet, wir sollen trunken im Geist sein. Und dann sagen ja, that's your version, das ist deine Version, aber das Griechische sagt. Nein, das Griechische sagt das nicht. Also sie verdrehen die Schrift. Und liebe Freunde, von diesen Energien, die sich da ausbreiten, und wir haben ja das Thema der Wachsamkeit, schaut hier, das war ein Beitrag aus der Bücherkiste, Alpha-Buchhandlung. Und da hat man Vitamine und Zirkali. Da hat man super Bücher. Ja, und wer soll das dann unterscheiden? Schaut hier, ein Buch hier angeboten, Black Haley, Durch den Schleier sehen, Einladung in die unsichtbare Welt. Black Haley sieht Engel und Dämonen seit seiner Kindheit. Und zwar so klar wie natürlich sichtbare Dinge. Hier erzählt er einige dieser Begebenungen und wie er diese Gabe reifte in ihm und lernte, sie zu Gottes Verherrlichung zu nutzen und andere darin zu lehren. Also eindeutig Esoterik, als Kind Geister sehen, also mediale Veranlagung, das nimmt er jetzt rapide zu. Und wird uns wärmstens empfohlen. Ein anderes Buch, Traumbotschaften. Gott benutzt Träume, um uns zu uns zu sprechen. Also statt wachet und betet, schlaft und träumt. Doch sie ermutigt, warnt, heilt und leitet er uns und gibt uns Zugang zu seiner unendlichen Liebe und Weisheit. Und das ist wirklich, was diese Frau hier schildert, als sie noch eine Noetscherin war, eine Esoterikerin. Ich habe das Buch jetzt schon vorgestellt. All diese Phänomene, die haben wir heute voll. Und das wird dann oft so wahrgenommen. Und eben auch Martin und Elke Campos in diesem Buch so aufzeigen, diese kräftigen Irrtümer am Ende der Tage. Also heute muss man schon wachsam sein. Und Traum ist ja das Gegenteil von Wachsamkeit. Da bist du ja passiv. Und wenn der Feind merkt, dass du auf Träume achtest, der weiß da schon geschickt, dich da reinzuholen. Da hast du keine Chance. Und man stellt dann manchmal diese Erfahrungen über das Wort Gottes. Dass mir ein feiner Bibellehrer sagte, weißt du, ja auch, aber ich kenne eine Frau, das war auch russlanddeutscher Hintergrund, und die war so betrübt, ob ihr Mann wirklich erlöst ist, und dann ist ihr Mann im Traum erschienen und so weiter. Da habe ich gesagt, du lieber Bruder, das ist Spiritismus, auch wenn das noch so der geholfen hat. So arbeitet der Feind. Wir sollen glauben, es steht geschrieben. Nicht, ich hatte einen Traum. Wir sollen es auf das Wort gründen, denn Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und dann nimmt man diese Erfahrung und stellt sie über das Wort Gottes. Weil das diese Person, diese Schwester, dieser Bruder es doch so ernst gemeint haben. Also ein Kennzeichen der letzten Tage, sie werden die Schrift verdrehen. Und hier ist noch etwas Interessantes. Er stellt hier Petrus. Was ist jetzt passiert? Es ist irgendwas da zurückgelaufen. Müssen wir wieder nach vorne galoppieren? Er stellt hier die Schriften des Paulus mit den kanonischen Schriften der damaligen Zeit auf eine Ebene. Das ist eine dieser Bibelstellen, wo man nachweisen kann, dass die Briefe des Paulus, hier wurden auch nie in Frage gestellt, man nennt das die Homologumena, also die, die gleichmäßig oder gemeinsam bekannt wurden. Und da sagt er hier, die Schriften des Paulus schwer zu verstehen, wie sie es auch mit den anderen Schriften tun. Also er stellt hier die kanonischen Schriften, die und hier haben wir eben eigentlich den Kanon vorgestattet und die Briefe des Paulus auf eine Ebene. Und jetzt Vers 17, das ist jetzt hier ganz wichtig. Geliebte wiederum, das Weitergabe, deutet ihr das zuvor wisset. Hütet euch, dass ihr nicht fallet in den Irrtum der ruchlosen Leute und samt ihnen verführt werdet und fallet aus euren festen Stand. Dir das zuvor wisset. Watchmeni in seinem Klassiker, der geistliche Christ, er sagt, Ehrlichkeit ist keine Garantie, nicht betrogen zu werden. Ehrlichkeit bewirkt nur, dass man aus dem Betrug wieder rauskommt. Der Humanismus sagt, jemand, der es gut meint, das säkulare Menschenbild, der ist sozusagen nicht betrogen, der wird bewahrt. Und man übersieht, dass die meist betrogenen Leute in der Welt solche sind, die gute Absichten haben. Wie ein Paulus nach dem Eifer im Gesetz unsträflich und war ein Feind Gottes. Und unser Herz ist eben trügerisch über alle Maßen und deswegen, ich muss das wissen. Also ich selber habe keinen Orientierungssinn. Ich habe einen Orientierungssinn wie eine totgeschleuderte Kartoffel. Ich habe richtig die Gabe, mich zu verfahren. Zum Glück gibt es jetzt ein verlässliches Navi. Meine Frau hat einen Orientierungssinn wie eine Brieftaube. Normalerweise ist sie umgekehrt. Und noch bevor der Navi gab, da habe ich mir gemerkt, aha, hier, und du musst dich da informieren, aha, da musst du rechts abbiegen, aha, da steht dieses Schild. Und dann habe ich gebetet, und Herr, bitte gib es mir nicht zur Fahre, aber wenn ich mich nicht genügend informiert hatte, wer fährt gerne freiwillig in die Irre, prompt wieder in der falschen Ecke gelandet. Dir das zuvor wisset, nicht gute Absichten. Die hat der Dalai Lama auch. Also, dass wir hier informiert sind und fallet aus euren festen Stand. Und das haben wir erlebt, dass wirklich große Männer Gottes abgestürzt sind. Und bitte nicht meinen, ach, wenn sie alle dich verraten, Ärgernis nehmen, ich nicht. Wenn du so denkst, bist du der Nächste. Dass du betest wie der Wilhelm Busch, ja, du weißt, welchen miesen Charakter ich habe, ja, du weißt, welcher mieser Charakter Seibel ist, bitte bewahre mich, ich bin ohne die Gnade Gottes zu allem fähig. Und liebe Freunde, es war eine schmerzhafte Erkenntnis zu Beginn, dachte man, ich bin ja gut und so schlecht bin ich ja nicht, wir haben immer eine gute Meinung von uns selber, man muss der Gott oft schmerzhaft zeigen, du, alles ist möglich, es ist nur reine Gnade. Und dann kann dich der Herr halten. Und jetzt haben wir den Schlüsselvers in Vers 18, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, dem sei Ehre nun und zu ewigen Zeiten. Dass ihr nicht fallet aus euren festen Stand, indem du in der Gnade wachst, so wie ein Baum, der immer dickere Wurzel bekommt. Da kannst du das nicht so leicht wegblasen. Dann bist du gefestigt, dann haut dich nicht so schnell irgendwas, was da heute oft gebracht wird als neue Erkenntnis und so weiter, schmeißt dich nicht so schnell um. Wo wir ja immer mehr bekämpft und in Frage gestellt werden, gerade in der EU, das Christentum eigentlich immer offener bekämpft wird. Ich habe schon gesagt, der vereinigende Faktor der EU ist der Hass gegen den lebendigen Gott. Wie wir lesen in Offenbarung 17, Vers 13, glaube ich, sie haben einerlei Meinung und geben ihre Macht dem Tier und werden streiten wieder das Lamm. Da finden sie sich, die ganze abgefallene Welt, besonders in der UNO und in der EU. Einerlei Meinung. Man fragt sich, wie können Grüne und Moslems sympathisieren? Für den Islam ist doch die Frau ein Wesen zweiter Klasse. Und die Grünen schreien ja ständig Feminismus und Unterdrückung und Diskriminierung. Wieso umarmen die das und freuen sich? Und in den neuen Koalitionsvertrag, da geht vor allen Dingen darum, wie wir den Islam sichtbar machen. Die Kirche kommt so gut wie gar nicht mehr vor. Ja, sie haben einen gemeinsamen Nenner. Der Hass gegen den wahren Gott. 1. Johannes 2, 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichristus. der den Vater und den Sohn leugnet. Wer leugnet, dass Jesus der Messias ist? Natürlich die Gottlosen, die Atheisten und der Islam am stärksten. So, jetzt ist es, wann ist Mittagessen? 12.30 Uhr? Also haben wir noch eine halbe Stunde Zeit. Nee, ich bin dabei, zur Landung anzusetzen. Wir haben den letzten Vers erreicht. Wachset in der Gnade und Erkenntnis. Und er zeigt uns, wir haben desto fest das prophetische Wort, die Gnade Gottes und sein Wort reichen aus, trotz zunehmenden Irrlehren und Spöttern und falschen Lehren und allen möglichen falschen Impulsen, immer noch größer, dass du wachsen kannst in der Gnade und Erkenntnis. Da steht wiederum dieses Wort Epignosis, 16 Mal in diesem Brief. Diese persönliche, intime Gemeinschaft. Jesaja 53, da heißt es in diesem berühmten Abschnitt über den leidenden Gottesknecht. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, die vielen gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Das heißt, durch diese persönliche Beziehung, dann kommt dieser Rollentausch. Und weil er heilig ist und wenn du mit ihm sozusagen auf geistlicher Ebene, wenn ich das so sagen darf, dich ihm auslieferst, eins wirst, Erkenntnis auf dieser Ebene, dann wirst du frei. Dann kriegst du ein reines Kleid. Sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und ich bündle mit zwei Dingen zusammen. Erfüllung 2. Petrusbrief, das prophetische Wort, das wir umso fest haben sollen. Ich habe 13 Punkte aufgezeigt. Erstens falsche Lehrer vorausgesagt, Kapitel 2, Vers 1. Verderbliche Sekten, Kapitel 2, Vers 1b. Also Sekten, die dann immer zerstörerischer sind, die Sonnentempler, auf einmal liegen da die Leichen. Habe ja die Beispiele angeführt. Dann drittens das Ausreifen der Sünde Sodoms am Ende der Tage. Kapitel 2, Vers 8. Sie quälten des gerechten Seele. Und gottesfürchtige Eltern kommen unter Druck, wenn die dann jetzt mitkriegen, auch was sich in Amerika abspielt, was man da an Gender in den Schulen den Kindern beibringt. Und dann heißt es noch ausdrücklich, sie sollen das nicht ihren Eltern mitteilen. Dann das Allerverblüffendste, was wirklich erst seit wenigen Jahrzehnten existiert, die geistliche Kampfführung, Kapitel 2, die Verse 10 und 11. Dann fünfter Punkt, Rebellion und Aufstand gegen jegliche Autorität, Kapitel 2, Vers 13. Sechster Punkt, Geist der 68er Kulturrevolution. Kapitel 2, Verse 14, 18 und 19. Und ich erwähne das nochmal. Und jetzt weiß ich nicht einmal, daran merke ich wirklich die Artillerieverkalkung. Das Gehirn ist das Organ, mit dem man vergisst, ob ich das jetzt erwähnt habe. Natürlich, das weiß ich schon noch, dieses Heft. Aber auch ein entscheidender Punkt, das Ende der 60er Jahre begann. Man sagt, im Mai 67 beginnt die Drogenwelle durch die Platte der Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Beatlemania, London im Haschischrausch. Und er hat uns ja dann, Paul McCartney, haben uns dann den Maharishi Yogi gebracht und da beginnt die TM, die transzendentale Meditation. Und er glaubt immer noch, hat der Mensch hat etwas Gutes getan, dass wir jetzt da transzendental meditieren können. Es beginnt alles Ende der 60er Jahre. Also hier die Gnade der frühen Geburt, Droge gab es damals nicht. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann Ausreifung des Lustprinzips am Ende der Tage, Kapitel 3, Vers 3. Du musst deine Lüste ausleben, sonst kommt es eben da zu Stauungen und zu Neurosen, Psychosen. Wir befreien euch, wenn ihr eure Triebe, sexuellen Wünsche total auslebt. Die dunkle Seite wird dann nicht gezeigt. Dann achter Punkt, Spotten über die Wiederkunft Jesu. Hat mich unglaublich getröstet. Steht wörtlich so in diesem Buch von Bertrand Russell, warum ich kein Christ bin. Neunter Punkt, Prinzipien der Evolution und des Uniformitarianismus. Sie wollen nichts davon wissen, dass eine Welt mal bestanden hat durch das Wasser und sie sagen, dass alles, wie es war, seit Anbeginn bleibt. Das ist sozusagen das Prinzip der Evolution. Und dann Relativität der Zeit, siebter Punkt, Kapitel 3, Vers 8, 1000 Jahre wie ein Tag wie 1000 Jahre. Und dann Vers 10, Kernspaltung. Die Elemente werden in Hitze Lüthese Talü heißt auflösen. Und so Elemente sich trennen, auflösen, wird hitzefrei. Und dann auch sogar noch die Kernverschmelzung. Stehen beide Begriffe, Lyo und einmal Teko, Teko verschmelzen. Und dann Vers 12, Verdrehung der Schrift, am Ende der Tage besonders intensiv, Kapitel 3, Vers 17, und fallen aus dem festen Stand, buchstäblich umgerissen werden, steht da. Na jetzt, da mache ich dann noch, ich wollte ja kurz vor Mitternacht zum Schluss kommen. Benny Hinn kam einmal in die Schweiz. Das war, glaube ich, das war Bern. Und dann hat er den Leuten gesagt, sie sollen sich so an den Händen fassen. Und das haben dann die Leute, die ihn eingeladen haben und hinter den Kulissen dabei waren, dann gesehen. Die waren danach entsetzt. Sie haben sich dann öffentlich entschuldigt. Und dann hat er so einen Wink gegeben, seinen Mitarbeitern, und da hat man die Lautsprecher auf maximale Lautstärke gestellt. Und dann ging er so zum Mikrofon hin und so. Und das war wie ein Knall, und da sind die vor Schreck nach hinten, und weil sie sich hielten, haben sie sich gegenseitig buchstäblich sichtbar umgerissen, und einige mussten hospitalisiert werden, weil sich die Knochen gebrochen haben. Und dann fragt jemand, ja, was ist das eigentlich für ein Geist, der dir erst die Knochen bricht, um dich dann wieder zu heilen? Und hat den Leuten gesagt, sollen die Hände in die Höhe strecken, sie spüren Heiligen Geist, und hat gesehen, wie die Ventilatoren eingeschaltet haben. Und dann haben die sich entschuldigt, dann der heilsame Offizier und die anderen ihn eingeladen haben, und haben gefragt, warum hat uns niemand vor diesem Mann gewarnt? Jetzt hat einer versucht, davor zu warnen und sich deswegen nicht sehr beliebt gemacht, und der heißt Alexander Seibel. Ich habe tatsächlich vorher versucht, den Leuten Unterlagen bei Benny hinzukommen, aber dann bist du ja immer Nestbeschmutzer und so weiter und richtet nicht, und dann kommen dann unsere Softies. So, aber jetzt schließe ich ab mit einem Beispiel, wo jemand, der absolut unrein wurde, unrein war, durch die Gnade Gottes rein wurde. Und das soll ein Hohelied sein auf die Gnade Gottes. Jetzt von meiner Uhr ist es 3:12, stimmt das? Ja, weil die Uhr da ist, na gut. Das war die Geschichte, die hat mir ein Peter Unruh, ein deutschstämmiger Brasilianer, nein, russischstämmiger, in Curitiba erzählt. Ein ganz feiner Mann, also er auch wirklich begnadeter Seelsorger, konnte sich den Namen Unruh leisten. In Brasilien weiß man sowieso nicht, was das heißt. Und er erzählte mir die Geschichte von einer ehemaligen Prostituierten namens Marilda. Und die hatte AIDS und war eigentlich ein Kind des Todes. Und dann ging sie in seine Gemeinde hin und her, waren zwei Lager. Einer sagt, komm, das ist so schmutzig, damit haben wir nichts zu tun. Und die anderen sagten, naja, ihr Gläubigen, freut euch eures Heils und lässt die anderen verrecken. Dann hat er sie besucht und sie wollte von ihm geheilt werden. Wenn man das brasilianische Fernsehen einstellt, da geht es um Erfolg, da geht es um Geld, da geht es um Gesundheit. Da gibt es diese Igreja Universal de Reino de Deus, das ist jetzt die größte Kirche Brasiliens geworden, da geht es nur ums Geld. Und Erfolg und Gesundheit und so weiter. Und dann sagt er, du wirst sterben, hat sie ihn rausgeschmissen. Sie musste dann wieder ins Krankenhaus und die Ärzte haben gesagt, keine Hoffnung. Fast sinngemäß gesagt, kannst du einen Sarg bestellen. Und hat ihn gerufen. Und dann hat er das Evangelium erklärt. Und da hat diese Marilda womöglich gesagt, aber ich habe doch alles getan, was Gott verboten hat. Und sagt, ja, Jesus kam nicht für gerecht, Jesus kam für Sünder. Er ist gekommen für Leute wie dich. Er sagt sogar, die Zöllner und Huren kommen wohl eher ins Reich Gottes als ihr. Und es steht geschrieben, wenn unsere Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß sein. Er hatte das Evangelium erklärt, dass Jesus für Sünder starb. Und was immer es ist, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Das Lamm Gottes, das die Sünde dieser Welt trägt. Da steht ein Singular, die Sünde. Das ist alles mit inbegriffen. Da kann kommen, wer will. Massenmörder, Killer, Kinderschänder, haben wir ja alles schon gesehen oder ich bei anderen gelesen. Gnade Gottes, und da ist Freude im Himmel. Sie muss das Evangelium verstanden haben. Denn weil er Pastor ist, durfte er sie besuchen. Und als er auf die Intensivstation kam, riefen die anderen, was hast du mit der Marilda gemacht, die anderen Frauen? Sie ist nicht mehr wiederzuerkennen. Sie erlebte dann nur noch so 2-3 Wochen. Und als sie dann gestorben waren, riefen die Ärzte bei dem Peter Unruh an und sagten, wir haben noch nie einen Patienten so sterben sehen. Was haben Sie mit der Frau gemacht? Wir möchten sie kennenlernen. Und diese Marilda sagte zu den Ärzten, macht euch um mich keine Sorgen. Ich gehe zu dem guten Hirten. Er wartet auf mich mit ausgebreiteten Armen. Ich bete für euch, dass ihr auch den guten Hirten findet. Und da waren die sprachlos. Die haben vielleicht Leute erlebt, die sie verflucht haben, weil sie denen nicht mehr helfen konnten. Und ihr hat jemand das Totenhemd an und sagt, macht euch keine Sorgen, ich gehe zu den guten Hirten. Das vermag die Gnade Gottes. Von der Welt verachtet und ein Jubel für die Ewigkeit. Und hat durch ihren Tod, wie der Herr zu Peter sagt, Gott gepriesen und Gott verherrlicht. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, Dank sei dir für deine große Gnade. Du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ist er noch so besudelt. Und du hast nie jemanden zurückgewiesen, der ehrlich seine Schuld bekannte, sagt, ich bin schmutzig, ich bin aussätzig, ich bin blind, was immer. Es brauchte nur den Glauben, dass sie zu der richtigen Person kamen. Und Herr, so gib, dass wir uns dieses herrlichen Evangeliums nicht schämen und es verkündigen, hinausrufen, gewiss in sich zur Zeit und zur Unzeit. Segne du meine Geschwister, meine Zuhörer. Du weißt, wo sie stehen. Wir wollen im Glauben hoffen, dass sie gereinigt sind, befleißigt sind, unbefleckt vor dir zu stehen. Und danken dir, dass uns ja dies alles geschenkt hast, durch diese Erkenntnis, durch diese persönliche, in geistlich intime Gemeinschaft, auf persönlicher Ebene. Und diese Gnade genügt, dass wir wachsen dürfen und einen festen Stand haben. Ich bitte es, Herr, für meine lieben Geschwister, Zuhörer und für mich selber. Amen. 612. Zwei Sätze noch. Dieses Büchlein, ich muss bekennen, habe es selber noch nicht gelesen, mir hat Wolfgang Bühne so aufs Herz gelegt. Er sagt, das ist eine Österreicherin, die zum Glauben kam, eine Maria Jäger, und sagt, es gibt selten ein Buch, das so gut ist für Leute, die im Glauben anfangen und auch zeigen können, die Verlässlichkeit und wie absolut Vernunftgründe auch vorhanden sind für die Bibel und wie man im Glauben wachsen kann. Es ist 1 Euro und Glaube für Anfänger. Also das wäre eigentlich genau das Buch zu diesem Thema Wachsen in der Gnade. Das Buch hat mir ebenfalls Bühne aufgeschwätzt. Überrascht von Furcht. Das hat einen sonderbaren Preis, hat ein Jugendlicher, der irgendwie provoziert aus der alten Versammlung kam und berichtet, wie eben vorher alles so Routine war. Und dann wird er überrascht, überfallen von Furcht Gottes. Und das bewirkt bei ihm so eine Änderung. Und das ist eigentlich unser Problem. Und er sagt, das ist super geeignet, dass wir wieder eine neue Furcht Gottes bekommen. Furcht vor Gott ist der Weisheit Anfang. Und wo mangelnde Gottesfurcht hinführt, das sieht man heute mit diesem Gender und Neudefinition der Ehe, Neudefinition der Geschlechter und ich weiß nicht was. Das ist ja haarsträubend. Und das hat einen super Preis, 7,23 Euro. Was immer das soll. Also ihr kriegt es mindestens für 7 Euro, weil 23 Cent, also das ist gut. Und ja, das andere machen wir dann.